lud mich Betty Rümer ein, bei ihr in Berlin zu wohnen, damit ich noch einen Deutschkursus besuchen konnte. So zog ich im Juli 65 nach Berlin. Betty hatte ja damals die Gewohnheit, Mädchen einzuladen, die halt ein Zuhause brauchten. Und so zog auch die Sonja Launhardt kurz danach zu uns. Sie wohnte eigentlich in der Nachbarschaft, aber ihre Stiefmutter wollte sie rausschmeißen, weil die Wohnung angeblich zu klein war. Und Betty erfuhr davon und dann waren wir eben zu dritt. Die Wohnung war auch nicht allzu sehr groß, also wir haben uns kennengelernt. Trotz der Tatsache, dass ich damals kaum Deutsch gesprochen habe und Sonja überhaupt kein Englisch, verstanden wir uns auf Anhieb. Und lustig dabei ist, dass die Betty, die beide Sprachen beherrschte, sie konnte unsere Gespräche überhaupt nicht folgen. Also, die Sonja und ich, wir waren beide jung und lebhaft, gesprächig und leicht verrückt, ja. Aber sonst an Erfahrung vorher, unser Leben waren total unterschiedlich. Von Ausbildung, Familiensituation, alles, was man nur nennen könnte, war unsere Erfahrung unterschiedlich. Also es war nicht, dass wir wirklich so viel gemeinsam hatten. Es war komisch. Aber trotzdem ist eine tiefe, enge, dauerhafte, gegenseitig auferbauende Beziehung zustande gekommen. Also wir verstehen uns heute noch, obwohl wir uns sehr wenig sehen. Wir fühlten uns einfach geistesverwandt. Es war wirklich schön. Die meisten meiner Beziehungen verlaufen nicht unbedingt so. Im Gegenteil, sie kosten Mühe. Zum Teil sehr viel Mühe. Und deshalb möchte ich eigentlich anfangen mit der Frage, warum kümmert man sich überhaupt um Beziehungen, wenn es so viel Mühe kostet? Und ich meine, oft, das wissen wir alle, geht's trotz Mühe auch schief. Ja? Also, was soll das? Warum die ganze Mühe? Und dazu möchte ich eine Stelle in 1. Mose 2,18 zitieren. Gott sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Na, meiner Meinung nach bezieht sich das oder dass sich nicht unbedingt auf die Ehe. Adam brauchte noch einen Menschen. Gott erledigte gleich zwei Probleme zur gleichen Zeit, indem er diese zweite Menschen, also weiblich machte und Adam als Ehefrau präsentierte. Aber im Grunde genommen brauchte er in erster Linie nicht eine Ehefrau, sondern eine tiefe, dauerhafte, gegenseitige zwischenmenschliche Beziehung. Er brauchte einen Gegenüber, um sich weiterzuentwickeln und um sein Gleichgewicht zu halten im Leben. Alleine war es halt nicht gut. Deshalb die ganze Mühe. trotzdem sind gute Beziehungen keine Selbstverständlichkeit. Ich glaube, das wissen wir alle aus Erfahrung. Sie stellen ein Risiko dar, also ein Risiko der Enttäuschung, der Entblößung, also ein sehr großes Risiko. Sie verlangen Anpassung, Flexibilität, alle Dinge, die nicht passen. Um den Vers in Sprüche 31,10 etwas anders zu gestalten. Wem eine gute Beziehung beschert ist, die ist viel edler als die köstlichen Perlen. ich denke, oft lesen wir Schriftstellen, die über die Ehe oder über Frau, Mann und so Beziehungen lesen wir hinüberweg, wenn es bei uns nicht unbedingt um die Ehe geht. Und viele von diesen Stellen sagen nichts anderes aus, als wie es in guten Beziehungen sein soll. Deshalb verunstalte ich diese Schwurstelle. Es ist auch gut, ganz klar zu sagen, dass alle Menschen schlechte Beziehungen haben. Wenn du Probleme hast mit Menschen, da brauchst du nicht zu denken, du stehst da alleine. Andere Beispiele sind nicht nötig. Es gab niemand, nirgendwann, so liebevoll und geduldig und entgegenkommend wie Jesus. Und auch er hatte Feinde. Also manche Leute konnten einfach seine Art nicht ausstehen. Die regten sich auf, wenn er nur in die Stadt kam. Also wir sollen uns schon prüfen und uns bemühen um gute Beziehungen. Aber wir sollen auch keine falschen Erwartungen hegen, dass wir immer den anderen umstimmen können müssen oder müssen können. Also manchmal liegt es an uns, manchmal eben nicht. Wie Paulus uns ermahnt in Römer 12, Vers 18, ist möglich, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Aber wir haben alle Raum, in diese Sache zu wachsen. Es ist nicht einfach. Jetzt seid ihr aber dran. Ich möchte gern wissen, was überhaupt eine gute Beziehung ist. Was versteht ihr unter einer guten Beziehung? Wie sieht das aus? Wie fühlt man sich? Was ist eine gute Beziehung? Was ist es, wonach wir streben?
Verständnis.
Verständnis, Einverständnis. Harmonie.
Ein gleichwertiges Nehmen und Geben.
Ein gleichwertiges Nehmen, Geben und Nehmen.
Vertrauen.
Kein diplomatischer
Eiertanz.
Aber ich glaube, eine Beziehung kann man schon sehr leicht vergleichen zu einem Tanz. Denn man schreitet mit dem anderen. Also dieses Anpassen, aber kein Eiertanz. Das ist gut, ja.
Respekt und Liebe.
Sich zugehörig fühlen, akzeptiert werden, ja, diese Geborgenheit, ja.
Geduld miteinander,
ja.
Verlässlichkeit,
das ist auch in dieser Stelle in Sprüche 31, danach, also sein Herz kann sich auf sie verlassen.
Dem anderen seinen Freiraum lassen, ihn beherrschen wollen.
Also nicht beherrschen wollen, ja. Das ist wieder schwerer, nicht wahr? Okay. Ich kann dich nicht hören.
Erfüllung schenken und Erfüllung nehmen. Oder erleben.
Erfüllung schenken, Erfüllung nehmen.
Ja? Ehrlichkeit mit Takt.
Das muss gelernt sein, wa? Ehrlichkeit mit Takt. Also ihr habt schon eine Vorstellung, was gut ist und was schlecht ist in einer Beziehung. Wie viele Leute hier haben zumindest 10 solche Beziehungen? Okay, ihr versteht, was ich mit der Frage meine. Das ist ein Ziel, das wir haben. Aber es kann sein, dass wir unsere Erwartungen etwas hochstecken. Nur vorweg. Jetzt muss ich mich noch finden. Woran kann es liegen, dass es nicht so klappt? Hängt es davon ab, ob die zwei Personen sich wählen? Ich glaube nicht, denn ich meine, Sonja und ich zum Beispiel, wir kannten uns überhaupt nicht vorher. Also wir konnten uns nicht wählen oder aussuchen. Manche gute Beziehungen entstehen durch Zwang. Am Arbeitsplatz, in der Gemeinde, in der Familie. Also Zwang blockiert nicht unbedingt. eine gute Beziehung. Und manche Beziehungen aber entstehen aus gemeinsamem Interesse, in Sport oder Musik oder was weiß ich. Ja, also, aber manche von den Beziehungen in diesem Bereich sind auch nicht ganz so toll. Also das kann es auch nicht sein. Und manche gute Beziehungen entstehen sogar aus Notwendigkeit. Du brauchst jemanden, um deine Pläne zu erfüllen, oder der oder die braucht dich. Ich denke, das ist nicht unbedingt ein guter Anfang, aber auch daraus kann eine gute Beziehung entstehen. Ob durch Zwang, Klang oder Belang, wie ich sage, sind wir aneinander geraten und wir sollen, müssen, ja, wollen miteinander dauerhaft auskommen. Das ist die Herausforderung von Beziehungen. Hängt es davon ab, ob man sich eben geistesverwandt fühlt? Anhieb. Nicht?
Nicht unbedingt.
Nicht unbedingt. Und wenn ich zurückblicke, obwohl ich jetzt aus dieser Perspektive sage, Sonja und ich, wir haben uns auf Anhieb verstanden. Ich meine, mit diesen Sprachproblemen verstanden wir am Anfang gar nichts. Ja? Also es war ein Gefühl da, ein Wohlwollen war da. Aber die Verständigung kam über die Monate. Wir waren beide für eine gute Beziehung offen. Ich denke, das ist notwendig. Aber die Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten, muss man erst entdecken. Vor Jahren unterwegs zur Frauenfreizeit musste ich in Heidelberg umsteigen und als ich die Treppe runterkam, sah ich die Schweizer Frauen unten am Bahnsteig. Und die eine, die ich bis dahin nicht kannte, schaute mich an mit ziemlich großen blauen Augen und also ich lächelte und sie lächelte und wir schauten uns tief in die Augen. Ich spürte ihre Wärme, wohl spürte sie auch meine. Ich wollte sie besser kennenlernen. Das war die Crystal Bloom. Okay, ihr versteht alle. Wir kannten uns überhaupt nicht, aber wir wollten uns kennen. Da war eine Einladung. Durch die Augen. So eine Kleinigkeit. Aber es war der Anfang von einer guten Beziehung. So, dieses Wohlwollen hängt meiner Meinung nach sehr, sehr stark von unserer Wahrnehmung ab. Wie wir uns selbst, wie wir eine andere Person wahrnehmen. Und das ist sehr kompliziert. Jetzt kommen meine ganz weise Aussagen. Wir sind alle verschieden. Also, hier ist A mit all seinen Erfahrungen, Empfindungen, Ängsten und Zielen. Und hier ist B mit all seinen Erfahrungen, Empfindungen, Ängsten und Zielen. Ja? Also, großer Spruch für heute, A ist nicht gleich B. Okay? Das weiß jeder. Aber ich fürchte, mit dieser Wahrnehmungssache muss es weitergehen als das. Denn B ist auch nicht gleich B. Und A ist auch nicht gleich A. Zumindest nicht wie A B sieht und empfindet. Ja? Wenn ihr dieses komische Ding heute mitkriegt und wirklich in eurem Alltag einbauen könnt, diese Erkenntnis, dann seid ihr weiter. Also, jede Person hat ein eingebautes Radargerät. Und durch dieses Radargerät versuchen wir, unsere Position in der Menschheit zu bestimmen. Also nicht, also festzustellen. Man sendet Signale aus und man empfindet und bearbeitet Signale. Leider sind diese Geräte nicht genormt. Beide Sender und Empfänger werden durch Lebenserfahrung eingestellt oder verstellt, je nachdem. Das heißt, dass deine Kindheit, die Umgangsweise in der Familie damals, in deiner Familie jetzt, unter deinen Freunden, Erfolgserlebnisse und Misserfolgserlebnisse, die Bildung, die Erwartungen, die Wünsche, die Gewohnheiten, die Ziele und die Ängste. Also alle diese Dinge bestimmen, wie du die andere Person empfindest. Es ist möglicherweise nicht ein wahres Bild. Schauen wir das von der Sendeseite an. Welche Signale sendest du aus? Ich meine, das bestimmt so ein bisschen, wie die anderen offen oder nicht offen sind für dich. Ist klar, wenn wir mit anderen Leuten reden, senden wir Signale. Also das wissen wir schon und ich glaube, sehr viel wird über diese Art Kommunikation geredet. Also, aber wir senden auch Signale aus durch die Körpersprache zum Beispiel. Wer gerade steht, sendet andere Signale als jemand, der so über die Brille so rausguckt, ja? oder ob du Leute in die Augen schaust oder nicht. Da sendest du Signale, wie Christel damals. Hätte sie mich nicht so angeguckt, dann hätte ich bestimmt ihre Signale verpasst. Ob du lächelst oder wie das Wetter in Bremen aussieht. ich lächle viel und ich weiß, es neutralisiert manche andere schlechte Signale, die ich aussende. Also, ob du selbst dein Lieblingsthema bist, sendet Signale aus. Ob du gar nicht redest, aus welchem Grund auch immer. Ob du gar nicht redest, aus welchem Grund auch immer. Das sendet auch Signale aus. Und vielleicht falsche Signale. Ich denke, manche von diesen Dingen geben ein falsches Bild von dir und verdeckt die liebe Person, die du bist. Manche verhindern auch, dass anderen Menschen dir näher kommen wollen. Die Signale müssen wir überlegen, die wir rausschicken. Es kann Kleinigkeiten wie hoch die Nase steckt. Das meint man meint gar nicht dabei, aber man hat irgendwie die Gewohnheit. Oder ihr versteht, was ich meine. Also ganz winzig kleine Dinge. Überleg, wie ihr reagiert auf anderen und überleg, mache ich das? Überleg die Signale, die du ausschickst. Aber dann Signale empfangen. Unsere Erfahrung prägt auch, wie wir Signale empfangen. Was eine Person als eine ganz normale Redensart versteht, ist für die andere Person vielleicht eine Beleidigung oder angsterregend. Und hierzu erzähle ich mit Erlaubnis das erste Mal, dass ich Rosa Carlos kennengelernt habe. Also das war meine erste Frauenfreizeit. Ich sprach schon Deutsch, aber war neu wieder in Deutschland. Und die Shirley Boyd sollte das machen, was Gerde immer macht. Zimmer austeilen und so weiter. Und sie konnte nicht kommen. Und so hat sie mich gebeten, ob ich nicht die Zimmer austeile. Sie hat schon die Liste und alles gemacht. Und so saß ich da irgendwo draußen auf der Veranda Und überfordert, total, ich kannte ja überhaupt niemanden. Und dann kam Rosel an und in ihrem Schwung sagt sie, möcht mein Zimmer haben. Also, also ich war so eingeschüchtert, es hat die ganze Woche gedauert, bis ich den Mut hatte, sie überhaupt noch anzusprechen. Also sie meinte nichts bei. Ja, also, aber für mich war es angsterregend. Also, ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen dürfte. Aber eine andere Sache, vielleicht sagst du etwas und die andere Person sieht das als Herausforderung. Dann kommt eine ganz andere Beziehung auf. Also, dann zeige ich dir. Oder melden sich die Komplexe und sagen, was habe ich gemacht? Weißt du, also es sind ganz verschiedene. Also wenn du Glück hast, reagiere ich gut, bin ich gut drauf und dann sage ich, ach, sie ist müde und abgespannt von der Reise. Ja. Aber nur vielleicht. Wir empfangen auch nach unserer Erfahrung und danach, wie es uns geht. Also das ist auch unterschiedlich von Tag zu Tag. Also es ist eine große Hilfe zu besseren Beziehungen, wenn wir begreifen, dass erstmal, dass wir nicht objektiv sind. Und zweitens, dass unser Radargerät leicht das Gleichgewicht verliert. Und drittens, dass wir bei Schwierigkeiten mehr Signale aussenden müssen, und keine Sendung und Empfangssperre einsetzen, dass wir Gerät ausschalten. Bei der nicht. Das hilft gar nicht. Wenn Schwierigkeiten da sind, braucht man mehr Impulse, um richtig zu deuten. Und manchmal haben wir von jemandem jahrelang ein falsches Bild, weil wir das nicht tun. Es ist dann ein Wunder Gottes, wenn irgendwas passiert, dass wir dann doch miteinander Signale austauschen müssen und solch eine schlechte Beziehung doch aus höheren Gewalt gebessert wird. Was diese Wahrnehmungsstörungen ausmachen können, sehen wir sehr deutlich an einem biblischen Beispiel. Und zwar in 1. Samuel, ab Kapitel 17, lesen wir von dem Leben und von den Taten von David. Vergleichen wir jetzt so ein bisschen wie König Saul und wie sein Sohn Jonathan David und seine Taten wahrgenommen haben. Das ist in Kapitel 18, wenn ihr dann mitfolgen wollt. Also der David, der war nur 17 Jahre alt, als dies anfing. Das ist mit der Geschichte mit Goliath, da war er 17. Der riskierte eigentlich sein Leben zur Ehre Gottes und im Dienst des Königs. Die Sache mit Goliath war für Saul und für ganz Israel wirklich eine große Blamage. Denn also Tag ein, Tag aus steht dieser Riese auf und fordert jemand zum Kampf aus und die sind alle zu feige, einschließlich der König. Ich meine, es sieht nicht gut aus, oder? Und da kommt David und hat Mut, hat Gottes Vertrauen und macht alles wieder gut. Ja? Also David diente Sauls Ehre in dem, was er getan hat hier. Und Saul reagierte auch positiv. Obwohl David tüchtig jung war, setzte Saul ihn über seine ganze Streitkräfte. Also der hat schon positiv reagiert. Lesen wir in 1. Samuel 18, die Verse 1 bis 5. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathan mit dem Herzen Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Saul nahm ihn an, diesen Tagen zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. Und David zog in den Kampf und richtete alles recht aus, wohin Saul ihn auch sandte. Und Saul setzte ihn über die Königsleute, und es gefiel allem Volk gut und auch den großen Sauls. Ich denke, wir lesen auch weiter. Oder vielleicht eben nicht. Gut. Ich lese zum ersten Mal von Handschrift und das ist nicht sehr leicht. Besonders wenn man eine Handschrift hat, so wie die meine. Für Jonathan waren Davids Heldentaten Grund zur Freude und Achtung. Also, was war Jonathan von Beruf, außer Königssohn? Er war Soldat, ja. Wie war Jonathans Gottvertrauen? Gut. Die Geschichte fällt mir ein in Kapitel 14. Saul hatte nicht so sehr viel Mut und die warteten da rum und warteten und warteten und warteten und irgendwann wurde das Warten einfach für Jonathan zu viel. Und er sagt zu seinem Waffenträger, gehen wir schauen, was wir Ärger machen können. Und da gehen die alleine raus, die zwei, mit einem Schwert wollen die Philister, zumindest die Wachposten oder irgendwas, irgendwas ärgern. Und seine Aussage da ist in Vers 6, vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Er sah sich nicht als der große Held, sondern ich gebe meinen Einsatz, Gott wird schon den Rest tun. Und die machen was aus, wenn die Posten sagen, komm her, dann ist das ein Zeichen, dann wissen wir, dass Gott mit uns ist, wir gehen. Und also lange Geschichte kurz zu machen, die zwei Männer mit einem Schwert haben 20 Wachposten erobert. Dann schickte Gott ein Erdbeben und Panik in die Reihen der Philister. Und erst dann sagte Saul, da ist was los da drüben und schickt seine Armee und das wird ein großer Sieg für Israel. Also daraus sehen wir seine Einstellung zu sich selbst und zu Gott. Jonathan war nämlich selbst tapfer und er verstand sich als Gottes Diener. Und er schätzte bei David diese gleichen Eigenschaften. Für Saul waren Davids Heldentaten auch Grund zur Freude. Aber hauptsächlich deshalb, weil sie Saul aus der Patsche geholfen haben. Also David war Mittel zum Sieg und zu Sauls eigene Ehre als König jetzt. Denn Gott war ja nicht mehr mit Saul. Er war ja mehrfach stark ungehorsam und Gott hat sich von ihm gewichen. Nur solange David auf Sauls Seite war, konnte Saul mit Gott rechnen. Denn Gott war mit David. Also es schien ihm vorteilhaft, David zu fördern. Das ging aber nicht um David, es ging bei Saul um Saul. Das ist eine andere Grundlage. Dann lesen wir jetzt weiter die Verse 6 bis 9, wie das sich geändert hat. Es begab sich aber, als David zurückkam vom Sieg über die Philister, dass die Frauen aus allen Städten Israels herausgingen mit Gesang und Reigen dem König Saul entgegen unter Jauchzen mit Pauken und mit Zimbeln. Und die Frauen sangen im Reigen und sprachen, Saul hat 1000 erschlagen, aber David 10.000. Da ergrimmte Saul sehr, und das Wort missfiel ihm. Und er sprach, sie haben David 10.000 gegeben und mir 1.000. Ihm wird noch das König. Jawohl. Eifersucht. Warum?
Weil Gott ihn gesegnet hat.
Weil Gott David gesegnet hat, ja, und bestimmt, weil Gott Saul nicht segnete, ja, mehr. Was war sein zweiter Gedanke hier? Nicht nur Eifersucht, sondern?
David bekam mehr Anerkennung beim Volk.
Ja, er bekam Anerkennung, aber was war Sauls zweiter Gedanke hier? Er kriegt auch noch das Königtum. Er hatte Angst. Aber komischerweise, hier hatten sich überhaupt keine Tatsachen geändert. Vorher war er glücklich über Davids Erfolge und jetzt nur seine Wahrnehmung hat sich geändert. Die Tatsachen sind gleich geblieben. Nur die Tatsachen haben auf einmal Angst hervorgerufen. Und wie du gesagt hast, als Eifersucht Sauls Sicht trübte, sah er David als Konkurrenten. Auf einmal sah der König ihn ungefähr in der gleichen Lage wie die Philister. Er meinte, sich schützen zu müssen. Wenn das Volk David so sehr liebte, dann könnten sie ihn auch zum König haben wollen. Oder noch schlimmer, Gott könnte ihn als König haben wollen. Also Gott hatte schon David zum König gesalbt, aber das wusste Saul nicht. Ja. Aber Saul hatte ja Angst vor Gott, sehr große Angst sogar. Aber es war nicht so eine Angst, die zum Guten treibt. Er sah auch Gott als sein Gegner. Das hat er ja leider mehrfach bewiesen. Die Lage sah immer schlechter aus und er sah nur David als der Grund für alle diese Probleme. Und wie ihr wisst, dann setzte er sehr viel drauf, den David zu ermorden. Gott war aber mit ihm. Wenn wir weiterlesen, also das mit dem auf die Wand spießen überspringe ich, wo Saul das versucht hat, in Vers 12 aber, 12 bis 15, und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aha. Aber von Saul war er gewichen. Da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum Obersten über 1.000 Mann. Und David zog aus und ein vor dem Kriegsvolk und richtete all sein Tun recht aus. Und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute es ihm vor David. Also Saul ließ nicht nur seine negative Fantasie laufen, er blockierte eigentlich jede Klärung, indem er David wegschickte. Sendesperre. Er wollte keine Signale mehr. Aber was hat das gebracht? Gott war mit David. Er hatte noch mehr Siege, noch mehr Ruhm. Und Saul kriegte noch mehr Angst und mehr Eifersucht. Also es hat nicht geholfen. Aber es ist komisch, nicht wahr, dass die gleichen Taten so anders gesehen werden können. Denn ich meine, wenn David tatsächlich König werden sollte, war es ja Jonathan und nicht Saul, der verlieren würde. Es war Jonathan, der König werden soll. Saul war das ja schon. Aber er sah David nicht als Konkurrenten an, sondern als Freund. Und er sah sich selbst ja nicht als den nächsten König, sondern als Diener Gottes. Wir sehen hier zwei grundverschiedene Haltungen. Bei Jonathan Selbstlosigkeit, Großmut, Liebe, da am Anfang schenkte er ihm seine Rüstung und sein Schwert. Damals gab es ja sehr, sehr wenige Schwerter in Israel. Zu einem Punkt gab es nur zwei, von Jonathan und Saul. Ich weiß nicht, ob dies eine von den zwei war, ob die noch andere bis dahin hatten. Aber dies war ein großes Geschenk. Bei Jonathan sehen wir Vertrauen auf Gott und auch auf David und Treue. Später, als Saul hinter ihm her war, hat er die Pläne von Saul verraten, David, damit er fliehen konnte. Und hat versucht, sogar bei seinem Vater zu reden, riskierte sein eigenes Leben. Saul hat ihn auch dann aufspießen wollen. Also der war ein freundlicher Typ, der Saul. Ja. Aber er war bereit, wirklich sich selbst einzusetzen. Dieses Bild haben wir auf der Seite von Jonathan und auf Sauls Seite. Seine Ich-Bezogenheit zuerst und daraus sein Selbstschutzgefühle und seine Eifersucht und seine Angst und Misstrauen und dann sein Hass, was daraus gewachsen ist, bis zum Mordversuch. Ja? Also, nun, ich möchte nicht behaupten, dass wir so sind wie Saul. Ja. Aber kennst du nicht so diese Abneigung gegen irgendjemand, weil du dich schützen musst? Also, oder hast du nicht manchmal das Bedürfnis, jemanden zu kritisieren, der gerade etwas ganz toll gemacht hat? Ja, aber, oder, und ich? Auch wenn wir das nicht sagen, kennen wir nicht diese Gefühle? Also unsere Ich-Bezogenheit, indem wir uns mit anderen vergleichen und uns an ihren Erfolg oder Misserfolg messen, so haben wir schon einiges mit Saul gemeinsam, zumindest im Bereich der Gefühle. Natürlich reagieren wir anders auf unsere Gefühle, aber solange diese Gefühle uns stören, stören die auch unsere Beziehungen. Ich-Bezogenheit verdirbt Beziehungen. Sie blockiert das Wohlwollen am Anfang und auch die Verständigung, die nachher notwendig ist. Schauen wir aber auch in diesen Zusammenhang den David an, wie er durch diese ganze Sache reagiert hat. Wie änderte sich Davids Einstellung zu Saul durch diese ganze Zeit? Ich meine, er musste um sein Leben fliehen, ja, er ist nicht. Aber erst beim zweiten Mal, wo Saul seinen Spieß auf ihn geworfen hat, beim ersten Mal kam er wieder an, hat wieder für ihn Harfe gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das tun würde. Aber wir lesen nirgends von irgendwelchem Hass oder Rachegefühle und so weiter. Oder habe ich was verpasst? Im Gegenteil, auf der Flucht 4 Jahre lang musste er fliehen und 4 Jahre lang dann Saul hinterher. In dieser Zeit nahm er noch die Zeit und machte sich die Mühe, immer wieder gegen die Philister zu kämpfen. Ich meine, das war Sauls Verantwortung, der war ja der König, aber der war so beschäftigt mit dieser Jagd hinter David her, dass er sein eigenes Volk nicht geschützt hat. So, dass David dann mit seinen Männern dahin gegangen ist und die gerettet hat. Also, das ist die zweite Meile, denke ich. Und ihr kennt ja die Geschichte in Kapitel 24 von 1. Samuel, wo Saul hinter ihm her ist und sich hinlegt in der Höhle. Gerade in der Höhle, wo David und seine Männer da sich versteckt hatten. Hier war der König alleine. Seine Truppen haben ja vor der Höhle Wache gehalten. Das war so eine Schanze. Und die Männer haben auch gesagt, siehst du, Gott hat versprochen, er gibt ihn in deiner Hand. Jetzt ist er da. Also, er musste seine eigenen Männer zurückhalten. Und er hat das nicht getan. Was hat er gemacht? Er hat einen Zipfel abgeschnitten von seinem Rock. Und auch dabei hatte er ein schlechtes Gewissen. Also, da war kein Argwohn bei dem Mann. Nichts. Und dann wartete er, bis Saul geschlafen hat und bis er dann sich entfernte. Und dann ging er vorne. Und was machte er? Er hat ihn gerufen. Er hat das Gespräch gesucht. Ich hätte dich umbringen können, aber ich habe es nicht getan, um dir zu zeigen, dass wenn anderen Leuten meinen, dass ich gegen dich bin, es stimmt nicht. Hier ist der Beweis. Ich hätte dich umbringen können und ich habe es nicht getan. Ich habe nichts gegen dich. Ich diene dir und alles, was ich tue. Hat es geholfen? Doch. Wie hat in dem Moment Saul reagiert? Er war beschämt. Und er sagte, ja, du hast recht. Und er verspricht, dass er das nicht wieder macht und so weiter und so fort. David ist aber nicht dumm. Er geht nicht mit ihm nach Hause. Er bleibt da. Aber Aussprache hilft auch bei den wirklich, wirklich harten Fällen. Ja? Vielleicht nur vorübergehend, aber die Aussprache hilft. Die Tatsache ist, dass David trotz allem Saul nicht als Konkurrenten ansah. Und er ließ seine Einstellung nicht von der schlechten Einstellung des anderen bestimmen. Das tun wir alle sehr, sehr oft. Wenn man mich nicht mag, dann mag ich ihn auch nicht. David war nicht so. Die Spannung zwischen ihnen kam nicht von David. Also ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. David hat nach diesem Prinzip gelebt. Er hörte nicht auf zu versuchen. Eine gute Beziehung besteht aber aus mehr als Wohlwollen. Das wissen wir alle. Wie ich am Anfang sagte, also mit Sonja und mit mir, weil wir uns mochten, haben wir einiges getan, einfach instinktiv, was zu einer guten Beziehung geführt hat. Die gute Beziehung war nicht auf Anhieb da. Die kam mit der Zeit. Das Wohlwollen ja. Was meint ihr? Was ist für gute zwischenmenschliche Beziehung nötig? Außer Wohlwollen. Ich meine die Schritte. Was muss man tun, um jemand näher zu kommen? Bitte? Zuhören. Das ist eine sehr wichtige Sache. Und gerade auch, wenn ich von Sonja und mir spreche, ich glaube, dass unsere Sprachbarriere unserer Beziehung geholfen hat und nicht geschadet. Denn also, wir mussten einander zuhören. Sehr genau sogar, ja. Also nichts konnten wir annehmen. Gar nichts. Und Missverständnisse, das war Alltagssache. Also, da haben wir nichts anderes erwartet. Wir müssten ständig nochmal fragen. Und wir müssten uns auf die Aussage konzentrieren und nicht auf die Verpackung. Denn wenn man schon begriffen hat, was gesagt war, dann war es egal, ob eine falsche Adjektiv dazu kam oder, weil, versteht ihr, was ich meine? Wir mussten wirklich wollen, sonst war gar keine Verständigung überhaupt. Und wenn Menschen aufhören, einander zuzuhören, wirklich zuzuhören, dann dauert es gar nicht lange, bis die ganze Beziehung blockiert ist. Ob das in der Ehe ist oder unter Kollegen oder zwischen Eltern und Kindern, ist egal wo. Das ist gleich. Was sonst? Zuhören. Müssen wir nur alle fragen und zuhören? Interesse zeigen. Okay. Warum ist das wichtig?
Um den anderen wirklich kennenzulernen.
Ja, man muss es nicht nur zeigen, man muss ja haben. Das ist auch die Einladung. Sonst?
Zuhören ist eine Kunst.
Ja, das ist richtig. Also zuhören, Zeit nehmen, sich öffnen, Gemeinsamkeiten suchen, dienen.
Guten Willen voraussetzen.
Erwartungen, gute Erwartungen haben. Nicht, dass ich gedient werde, sondern umgekehrt, also dass der andere es gut meint. So, eigentlich wissen wir das alle. Meine Zeit, sehe ich, ist so sehr lange vorbei. Aber das kommt davon, weil es handschriftlich ist. Ich weiß ja nicht, wie lange. Sonst bin ich ja an Schreibmaschinen geschrieben, gewöhnt. Eigentlich wissen wir das alles. Denn fast alles, was im Neuen Testament geschrieben ist, hat mit Beziehungen zu tun. Entweder mit unserer Beziehung zu Gott oder mit unserer Beziehung zueinander, zu anderen Menschen. Und die ganzen Ermahnungen, die passen zu deinen Beziehungen. Das Problem mit zwischenmenschlichen Beziehungen ist, dass sie zwischen Menschen sind, die wir alle eigentlich mit unserem Ich zu kämpfen haben. Manche mehr, manche weniger, manche heute mehr, manche morgen weniger, aber wir wachsen. Also das ist unser Ziel, zu Christus hinzuwachsen, ja? Also zu dienen, mehr zu lieben, mitzuteilen, zuzuhören, also mitzutragen. Das wollen wir können. Und ich kann nur sagen, wenn wir in Christus wachsen, dann wird es auch besser werden mit den Beziehungen.